Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 277. Podcast-Folge, welche wir am Montag, dem 27. Januar aufnehmen. Wir analysieren das Spiel unseres HSV in Berlin und machen uns an die Vorbesprechung des Spiels gegen Hannover. Eure heutigen Hosts sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin Moin, moin, moin Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Liebe Grüße von Lars, der muss heute leider aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Der sollte aber nächste Woche wieder fit sein. Und auch von uns liebe Grüße an dich, Lars. Sieh zu, dass du schnell wieder vollständig gesund wirst. Und dann muss ich noch einen persönlichen Gruß loswerden, nämlich an den Glücksfrosch aus meinem beruflichen Umfeld, aus dem Projekt. Denn der hat sich heute um 17.24 Uhr Sorgen gemacht, dass ich noch im Büro saß und es heute keine neue Folge Podcast hier vom Volksparkgeflüster gibt. Aber ich kann den Glücksfrosch beruhigen. Wir sind live, wir nehmen auf. Er kann dann morgen auf der Fahrt ins Büro unseren Podcast wieder genießen. Und bevor wir sportlich werden, möchten wir noch einmal auf die Geschehnisse zurückkommen, die vor dem Spiel gegen Köln passiert sind hier in Hamburg. Denn weder unser Supporters-Club noch die aktive Fanszene des HSV haben sich bisher öffentlich dazu geäußert. Und das ist, so unsere Sicht, etwas problematisch. Denn wie laut und wichtig die Stimmen dieser beiden Organisationen sind, wissen wir. Und auch, dass sie sehr laut auch für sehr wichtige Dinge und Werte des HSV einstehen. Und dass sie sich dann nicht zu diesem Gewaltausbruch äußern und der Supporters-Club angeblich über die Mopo ausrichten lässt, dass es dem Statement, dem offiziellen Statement des HSV nichts hinzuzufügen gibt, das ist ein bisschen bescheiden. Und wir verstehen einfach nicht, warum sich unsere sonst so stimmgewaltigen Fansprecher nicht äußern. Wir haben die ersten Konsequenzen dieser Aktion von der vergangenen Woche bereits erlebt. Also neben der pauschalen Verurteilung aller HSV-Fans im Social Media, dass wir jetzt alle irgendwie gewaltbereite Idioten sind, und es immer nur die HSV-Fans sind, die so einen Mist machen, ist nun auch in Berlin beim Auswärtsspiel wurde jetzt berichtet, dass das gewaltbereite Hertha-Fans versuchten, HSV-Gruppen aufzulauern. Und ja, da sehen wir einen direkten Zusammenhang zu den Ereignissen vor dem Spiel gegen Köln. Und wir dürfen Gewalt einfach nicht stillschweigend hinnehmen. Und wir hoffen inständig, dass diese Spirale sich jetzt nicht noch weiter dreht. Und dazu müssen wir Fans beitragen und aufstehen und Zeichen setzen gegen solche Gewaltausbrüche. Und das kann man am schnellsten, wenn man sich durch Statements in der Öffentlichkeit immer wieder gegen solche Dinge positioniert. Das machen wir politisch jeden Tag und das müssen wir dann auch mal bei uns in solchen Dingen tun. Und deswegen ist es schade, dass das ein bisschen zu leise ist, wie aus der offiziellen Szene da nicht gesprochen wird. Das einmal dazu, um uns auch nochmal klar zu positionieren, dass wir das einfach allgemein furchtbar finden, was da passiert ist und dass wir auch nicht gut heißen, dass das nicht ein bisschen lauter verurteilt wird und das ist einfach schade. Jetzt wollen wir aber sportlich werden, denn wir gucken erstmal auf den 19. Spieltag und der zweite Spieltag der Rückrunde war wieder so ein kleiner Stolperstein für einige Teams aus der Spitzengruppe. Der Tabellenzweite vor dem Spieltag, der FC Magdeburg, spielte nur unentschieden, ebenso wie der Tabellenvierte aus Hannover. Und über Hannover wird Bürger anstelle von Lars seine Erkenntnisse mit uns teilen. Und Lars war es auch, der Lasse und mir die Spiele zugewiesen hat. Lasse, wie gut war denn Darmstadt gegen Paderborn? Müssen wir mit beiden Mannschaften im Aufstiegskampf rechnen?
Ich sag mal vorweg, mit einer Mannschaft vielleicht, mit der anderen glaube ich nicht mehr. Ich finde es erstmal interessant, dass wirklich Manuel Riemann jetzt bei Paderborn im Tor steht. Der ist für mich so ein Typ, wenn der gut in Form ist, ist das ja so ein Champions-League-Torwart, ne, phasenweise. Ich hätte ja so Parallelen damals zu so einem Menschen, der meistens im rosa Trikot bei so einer Mannschaft, bei so einer anderen Mannschaft aus einer anderen Hansestadt gespielt hat und dann auch ab und zu wirklich über sich hinausgewachsen ist und in anderen Aktionen total wahnsinnig war. Und das ist für mich einfach auch Riemann. Und der hat ja auch nicht außerhalb des Platzes angeblich den einfachsten Charakter. Und ich denke mal, wenn Kwasniok nochmal so eine Rede loslässt mit den Torhütern, dass der so und so viele Punkte gekostet hat, ich glaube nicht, dass sich Riemann so eine Rede von Kwasniok gefallen lässt. Von daher, ich sehe da richtig viel Potenzial, dass es da richtig kracht, wenn das mal nicht so läuft, wie Kwasniok sich das vorstellt und er dann Riemann anzählt, weil das wird nicht gut gehen. Ja, zum Spiel. Paderborn geht früh in Führung durch Bibier, aber das Tor wird dann zu Recht wegen Handbildspiel zurückgenommen. Wäre tatsächlich der perfekte Start gewesen. Und anschließend ist das Spiel halt sehr zerfahren. Und in der 28. Minute hat Darmstadt erst die erste Chance. Aber der eben genannte Riemann klärt da souverän. Und ja, in der 37. Minute geht Paderborn dann auch durch eine Führung, durch ein Tor von Platte in Führung. Und der muss dann auch direkt in der 42. Minute ausgewechselt werden, weil er einen Schlag auf den Rücken bekommt. Das sah gar nicht so schlimm aus im Fernsehen, aber hatte anscheinend mehr Impact, als man es gesehen hat auf den ersten Blick. Und ja, in der Nachspielzeit hält Schuhn dann nach dem Freistoß Ball sehr gut und verhindert das 2:0. Und ja, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit macht Darmstadt dann ordentlich Druck. Aber irgendwie fehlt ihnen am Ende so ein bisschen die Durchschlagskraft vor dem Tor. Das, was sie eigentlich die letzten Spiele immer so hatten, war da irgendwie gänzlich nicht da. Also sie haben es immer versucht und da war schon Druck in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, aber Hornby wirkte da schon sehr unglücklich. Und ja, im Laufe der zweiten Halbzeit flachte das dann wirklich ab, der Druck von Darmstadt. Und sie kamen kaum noch irgendwie dazu, Torgefahr zu entwickeln. Froko wechselte noch einen Vierfachwechsel auf einmal aus, das hat aber irgendwie auch keinen Impact gebracht. Ja, und dementsprechend geht das Spiel dann ganz los 1:0 für Paderborn aus. Kein Fußballfett, fest am Bölle. Ja, und ich würde sagen, der fast der orbitale Höhenflug von Darmstadt ist wieder auf normale Reiseflughöhe abgesunken. Wie gesagt, ich habe es eben schon vorweggenommen, so wird, glaube ich, Darmstadt nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Dafür ist der Abstand jetzt auch schon zu groß, wenn man dann in der zweiten Liga überhaupt sagen kann. Paderborn vielleicht, weil sie halt auch diese unspektakulären Siege holen. Aber spielerisch war das von beiden nichts Tolles. Da klingt ein 2:3 in Karlsruhe irgendwie mehr nach mehr Zündstoff, wenn ich irgendwie schon bei Orbital und Reiseflughöhe war. Oder Nando?
Ja, also das war auf jeden Fall ein Spiel, das hatte ein bisschen, ja, mehr Zündstoff, mehr Action. Der KSC verspielt eine 2:0-Führung zu Hause gegen Düsseldorf und steht erneut mit leeren Händen da. Das sind jetzt zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen der Rückrunde. Es scheint sich zu bestätigen, was wir vor Beginn der Rückrunde gesagt haben. Der Abgang von Zitzwidaze könnte dem KSC teuer zu stehen kommen, auch wenn die Badener sehr forsch begannen, offensiv gegen Düsseldorf einen prima Start erwischten und nach 22 Minuten völlig verdient mit 2:0 führten. Aber die Fortuna wurde nach dem zweiten Gegentor stärker. Es fehlte zwar am Offensivspiel noch an Präzision, aber Düsseldorf wurde spielbestimmender. Und was ich nicht verstanden habe, der KSC zog sich immer mehr zurück. Zwei gefährliche Distanzschüsse noch vor der Pause waren so die erste Warnung an den KSC, dass da jetzt noch was kommen könnte. Und direkt nach der Pause in der 47. Minute gibt es den Anschlusstreffer. Das Spiel war nun offen. Der KSC suchte jetzt auch wieder den Weg zum Tor. Was mir aber aufgefallen ist, Düsseldorf war einfach viel aggressiver. Die sind nach Ballverlusten im letzten Drittel sofort draufgegangen, wollten das Umschaltspiel unterbinden und dem KSC fehlte vorne einfach diese Anspielstation, dieser Zielspieler, der vielleicht auch mal einen Ball festmacht. Und das sorgte Stück für Stück dafür, dass der KSC sich in den letzten 20 Minuten kaum noch befreien konnte. Mit einem Elfmeter in der 79. Minute wurde dann Düsseldorf belohnt. Kownacki verwandelte zum 2:2. Und Düsseldorf spielte weiter auf den Siegtreffer. Vom KSC war jetzt nichts mehr zu sehen. Und das 2:3 in der 93. Minute wieder. Kownacki war folgerichtig. Der KSC schaffte es nicht, eine starke Anfangsphase und die Spielkontrolle zu halten. Düsseldorf zeigte die Wucht aus Teilen der Hinrunde, die wir da schon gesehen haben, und meldet sich nach 4 Punkten aus den ersten beiden Rückrundenspielen zurück im Aufstiegskampf. Beim KSC, ich glaube, da ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin, das könnte jetzt schwierig werden. Und im Aufstiegskampf befindet sich auch Hannover Bürger, aber das 2:2 gegen Münster zu Hause ist für die heimstärkste Mannschaft der Liga eigentlich zu wenig.
Ja, ich denke, Breitenreiter ist mit seinem Start auch nicht ganz zufrieden. Natürlich letztes Wochenende gewonnen in Regensburg und dann einen Punkt geholt gegen Münster, wenn man oben mitspielen möchte und sich da Hoffnung macht, dass man die Schwächeausfälle von den anderen Mannschaften profitieren kann, dann muss man zu Hause gegen Münster gewinnen. So einfach kann man das sagen. Und das Spiel, wenn man sich das Spiel anguckt, muss man auch gestehen, dass Hannover vielleicht die bessere Mannschaft war. Dennoch, Münster ganz klar auch nicht chancenlos. Das Umschaltspiel von denen hat richtig gut gesessen. Die kommen eigentlich, wenn man laut Y-Scout geht, und das ist ganz interessant mit den Daten, nämlich, wenn wir laut Y-Scout gehen, kommt Preußen Münster im Laufe des ganzen Spiels auf 2xG, Hannover nur auf 1,9. Gucken wir dann dieselben Daten bei Kicker, dann haben wir 2,27xG für Hannover und 0,93xG für Preußen Münster. Kommt drauf an, welche Datenbank man dann nimmt und sagt, ja, das Spiel gewinnt Hannover wieder, wenn man das wiederholt. Oder man sagt, Preußen Münster war da sehr gut mit im Spiel. Was mich halt ein bisschen verwundert ist, dass Hannover mit so viel Überzahl an Ballbesitz Probleme hat, das Spiel zu gestalten. Und wenn es gefährlich wurde, dann immer über Ngankam. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen jetzt richtig ausspreche. Aber für mich war das der Unterschiedsspieler, für den es gefährlich, über den es gefährlich werden kann. Habe ich auch notiert, jetzt auf den kommenden Gegner, und dann holt er sich eine gelbe Karte ab und wird ausgewechselt. Also da habe ich ein bisschen positiv gesehen, aber für mich insgesamt Hannover momentan schleppt sich da irgendwie in Spitzenviertel mit, aber müssen auch bald überzeugende Leistungen bringen, sonst ist das Projekt Breitenreiter vielleicht auch schneller beendet, als man aus Hannover Sicht erhofft hat.
Dafür können wir ja am Sonntag vielleicht noch ein bisschen mehr sorgen, dann sprechen wir auch nachher nochmal im Detail über Hannover. Jetzt geht es nämlich um unseren HSV und den, man darf es so sagen, glücklichen Auswärtssieg in Berlin. Bakary Yatta fällt uns nun den Rest der Saison aus. Emanuel Feray musste auch passen, daher war eigentlich die Frage, ob Basho wieder spielt und welche Auswirkungen dies auf El Fadli und Meffert haben würde. Polzin entschied sich gegen einen Einsatz des Kapitäns, daher die zwei zu erwartenden Veränderungen der Startelf, positionsgetreu Richter für Feray. Und Sahidi war diesmal pünktlich und startete von Beginn an. Und bei der Hertha gab es ebenso eine spannende Personalie. Jonjo Kenny stand nicht im Kader. Hier schien ein Wechsel bevorzustehen, deswegen wurde der gar nicht erst eingesetzt. Und heute heißt es dann, der könnte wieder platzen, der Wechsel. Auf Sky gab es zwei spannende Fakten vor dem Spiel. Zum einen ist Christian Fjell als Trainer gegen den HSV bisher sieglos. Und Davy Selke hat in seiner Karriere die meisten Tore gegen die Hertha geschossen. Und was soll man sagen? Beides sollte sich in diesem Spiel nochmal bestätigen, aber wir fangen vorne an. Man konnte beim ersten Ballbesitz von Berlin die defensive Struktur und den Pressingaufbau unseres HSV ziemlich gut erkennen, also direkt nach Anstoß, der sich etwas abweichend von den bisherigen Spielen zeigte. Karabetz presste zusammen mit Selke, sodass der HSV in einer defensiven Grundordnung eher in einem 4-4-2 aufgestellt war. Und hier trifft Merlin Polzin mit dieser Idee auch ein Punkt, den wir in der Voranalyse in der vergangenen Folge angesprochen hatten. Die Innenverteidigung der Hertha ist eher robust, aber eben nicht unbedingt für die filigrane Spieleröffnung bekannt. Und der HSV wollte, so erschloss es sich mir, durch das Pressing Abspielfehler erzwingen. Und es zeigte sich auch gleich zu Anfang im Spielaufbau des HSV, dass Muheim nicht, wie von uns erwartet, auf der linken Seite blieb, um hinter Dompe den Flügel doppelt zu besetzen, das Mittelfeld von Berlin auseinanderzuziehen, sondern sich wieder immer in den Halbraum auf der Sechserposition aufhielt und dort einrückte im Spielaufbau. Aber trotz dieser taktischen Idee des HSV war Hertha schneller und besser im Spiel, ging bei eigenem Pressing volles Risiko und stand immens hoch, war sehr aufmerksam hinter dem zweiten Ball her und gab dem HSV so eigentlich keine Möglichkeit, so richtig ins Spiel zu kommen. Die Arbeitsmoral und diese Intensität der Hertha hatten wir auch so erwartet, aber spielerisch war es für mich deutlich stärker als, ja, als erhofft. Also Berlin hat mich da positiv überrascht und sie verlagerten das Spiel geschickt, denn Scherhand war zu Beginn gut zugestellt von Mikkel Bronsis. Dafür attackierte die Hertha dann das Zentrum, insbesondere über Mazar und Cuisance. Und man konnte auch dieses Überladen sehr gut erkennen und der HSV fand im Mittelfeld einfach wenig Zugriff. Es muss eigentlich in der 7. Minute 1-0 für Berlin stehen, aber Dardai entscheidet sich beim Abschluss für den falschen Fuß. Und der HSV hat hier wirklich großes Glück, denn es ist statistisch mit 0,36 XG die größte Chance für die Hertha im gesamten Spiel. Auch in der 9. Minute kann das 1-0 fallen, aber das Anspiel auf Cuisance ist suboptimal. Mehr so halb in den Rücken, auf den falschen Fuß. Er schließt dann mit seinem schwachen Rechten ab. Das ist dann auch nicht richtig gut. Und das zeigt ein bisschen auch das Problem von Berlin. Sie investieren viel. Es gelingt ihnen spielerisch auch einiges und sie kommen zu Chancen, aber sie treffen das Tor nicht. Und das lässt eben dann einen Gegner trotz einer irrsinnigen Anfangsviertelstunde am Leben. Weil nach 15 Minuten kann man zusammenfassen, der HSV hat Glück, dass es noch 0-0 stand. Hertha spielte sehr intensiv und clever, nutzte bewusst Fouls, um den Spielfluss des HSV zu unterbinden, während der HSV faulen musste, weil sie nicht in die Zweikämpfe kamen und dann schon zwei gelbe Karten hatte nach der ersten Viertelstunde. In Zahlen 4-0 Torschüsse, 79% Ballbesitz, 53% gewonnene Zweikämpfe und 0,73 Angriffe pro Minute, 92% Passgenauigkeit. Das sind Zahlen von Hertha in den ersten 15 Minuten. Das klingt alles gar nicht gut aus Sicht des HSV-Bürger. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Hertha uns überrollen wollte. Aber eben ohne Tore zu schießen, bringt das nichts. Und dann musst du als Mannschaft irgendwann auch mal Luft holen, vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten. Und was dann? Dann kommt der Gegner doch ins Spiel. Denn auch wenn der HSV keine großen Spielanteile hatte in der ersten Viertelstunde, so war mein Eindruck, dass der HSV nicht passiv war. Sie haben versucht, sich reinzukämpfen. Es gelang zwar nicht viel, aber wir lagen eben auch nicht zurück. Und das macht das Ganze dann, oder hat es für mich auch nach 15 Minuten noch sehr interessant gemacht, weil ich nicht gedacht habe, naja, jetzt scheppert's gleich und Hertha schießt uns ab, Bürger. Oder war das für dich ein anderes Gefühl?
Also ich saß mit dem Gefühl nach 15 Minuten und dachte, eieiei, haben wir Glück, dass wir hier nicht im Rückstand liegen, weil, wow, wir kommen zu nichts, weil wir unsere Konter- und Umschaltmomente, die dann noch da waren, nicht aufspielen und überhaupt keine Torgefahr kreieren. Dennoch ist mir aufgefallen, ich glaube, es ist direkt so die 15. Minute, glaube ich, 15:30 vielleicht, wo der HSV ein paar Passstaffetten zusammensetzen kann auf dem Feld des Hertha, der Hertha. Und das war für mich so ein bisschen hier vielleicht, wie du das gesagt hast, Nando, hier ließ die Pressing-Intensität von Hertha auch ein bisschen ab. Hier hat der HSV sich ein bisschen Sicherheit reingeholt durch diese spielerische Ruhe. Auch, dass man mal gesagt hat, gut, jetzt hier ist eine Sackgasse, ganzen Weg zurück zu Daniel Heuer-Fernandes und dann versuchen wir nochmal den Spielaufbau. Einfach, um auch Hertha ein bisschen zu massieren, zu bewegen, zu sagen, hier, wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir das. Wir haben hier verschiedene Methoden, aber bis zur 24. Minute ohne jegliche Torgefahr. Es handelte sich aus meiner Sicht so ein bisschen nach diesen 15 Minuten erstmal darum, so, jetzt holen wir uns erstmal Luft, lassen Hertha nicht mehr so gefährlich werden, wie die waren, denn es hätte 2-0 stehen müssen. Und dann kommt dieser eine Moment, wo Dompe kommt, eine Flanke schlägt und man sieht, wie gut was für ein Killerinstinkt Davy Selke hat. Er zieht sich in den Rücken von der Innenverteidigung, geht bewusst von Toni Leistner weg, weil er weiß, hier ist ein großer Brocken, gegen den komme ich nicht hin, sucht sich ganz bewusst Kwabownik aus, stellt sich daneben und wenn der Ball kommt, Kwabownik mit seinen, weiß ich nicht, 1,70, kommt nicht an Davy Selke ran. Davy Selke köpft den eiskalt rein, weil Kwabownik einfach keine Chance hat im Kopfballduell gegen ihn. Für mich war das ein ganz klares Zeichen von diesem Angreiferinstinkt, diese Klasse, die Davy Selke mit reinbringt. Einfach ganz cool, 1-0, unverdient. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist die Mannschaft wach, das muss auch ein Schock für Hertha gewesen sein, dass die jetzt plötzlich im Rückstand liegen. Das ist der einzige Schuss, die einzige Chance, die wir in der ersten Halbzeit haben, die mit XG gewertet wird. Aber es kam irgendwie nicht und es ging weiter. Nach diesen 30 Minuten saß ich irgendwie, ja, wir sind 1-0 vorne und keiner weiß wieso, was da los geworden ist. Lasse, wurde es dann zur Pause besser?
Ich fand schon, dass es ein bisschen besser wurde. Es wurde auf jeden Fall ausgeglichener. Also der HSV war jetzt nicht besser als Hertha. Aber wenn was ging, dann fand ich aus Stadionsicht, ich war ja da, war es, wenn über die rechte Seite der Herthaner in den letzten 15 Minuten. Aber der HSV nutzte das in meinen Augen zu wenig aus, da irgendwie über Dompe was zu machen. Der war sehr blass. Was gut war, was auch auffällig war im Stadion, war, dass der HSV jetzt ein bisschen längere Ballbesitzphasen hatte und so ein bisschen für Entlastung gesorgt hat, weil er halt mehr am Ball war. Wenn du den Ball hast, kann der Gegner nicht haben, ne? Aber man konnte aus diesen Ballbesitzphasen auch viel zu wenig machen. Irgendwie, da fehlte halt der letzte Mut zum riskanten Pass, um wirklich so eine gefährliche Aktion zu kreieren, finde ich. Man konnte es sich natürlich aber auch jetzt erlauben, in Anführungszeichen, weil man ja diese Führung im Rücken hatte, auch wenn sie unverdient war. Eine auffälligste Szene war für mich in der gesamten letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit diese tolle Abwehraktion von Hatzikadunic gegen Dada in der 44. Minute. Das hat er richtig gut gemacht, wie er ihm da den Ball abnimmt. Also Hut ab, das war eine richtig geile Aktion eines Innenverteidigers. Und ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, da diskutieren wir ja noch nach dem Spiel, ich will das jetzt aber ein bisschen vorwegnehmen. War es vielleicht auch so, dass der HSV merkte, hier geht gerade nicht so viel und unsere erste Prämisse ist jetzt dieses 1-0 in die Halbzeit zu bringen. Und weil 90 Minuten sind ja eher so ein Halbmarathon und kein Sprint. Von daher könnte man auch sagen, das war vielleicht abgeklärt, wenn man merkt, heute ist nicht unser bester Tag, aber wir führen. Und wir verwalten das jetzt erstmal in die zweite Halbzeit rein.
Dann, insgesamt so auf die erste Halbzeit. Ich finde, wir waren eindeutig nicht die bessere Mannschaft. Ich finde, wir sind zur Pause gekommen, 1-0 vorne. Irgendwie haben wir uns in die Pause gerettet. Und ich habe auch gedacht, jetzt unter Polzin bin ich gespannt, wie wir aus der Pause kommen. Und irgendwie kamen wir aus der Pause mit 15 Minuten, wo ich das Spiel so ein bisschen so so wie zwei Boxer, die sich so ein bisschen so angucken, so, gehe ich jetzt in die Offensive oder gehst du in die Offensive, muss ich mich jetzt mehr verteidigen oder nicht? Irgendwie ist herzlich wenig passiert, bis auf natürlich das Unglück mit Davy Selke, mit dem Jochbeinbruch, wo dann Königsdörfer anstelle von ihm kommt. Und um dann die Viertelstunde abzuschließen, wo eigentlich sehr wenig passiert ist, bis dann drauf natürlich diesen einen Moment, wo Königsdörfer einfach seine Qualität zeigt, dieses Selbstvertrauen einfach hat und den einfach eiskalt ins Tor drönnert.
Ja, eigentlich wollte ich auch mit dem Tor beginnen. Ich wollte nochmal korrigieren. Die Flanke, Bürger, war von Karabetz und nicht von Dompe, die auf Selke. Aber ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, meine Phase die letzten 15 Minuten beginnt halt mit diesem Sahne-Tor von Ramsey. Und ich bin da wieder bei Ramsey bei diesem Thema, dass er manchmal echt so Sachen, die man sagt, die muss eigentlich ein Stürmer reinmachen, da tut er sich manchmal schwer, sind wir wieder beim Thema Elfmeter, der gegen Köln auch nur mit Glück reingeht. Und ich hatte ja von diesen Schlenzern gewarnt, von Scherhand. Ja, aber diesmal ist es dann halt Ramsey, der ihn quasi Scherhand-esk oben in den Winkel knallt. Und oder schlenzt, geknallt war es ja noch nicht mal. Ja, und das Tor war einfach aus dem Nichts mal wieder. Und man muss aber auch sagen, dass es einem vielleicht das Selbstvertrauen ist, was der HSV momentan hat, warum man dann diese Dinge aus dem Nichts macht. Der Jubel im Stadion war natürlich fantastisch, das muss ich euch nicht erzählen. Also da haben sich die Leute angeguckt und dachten, hier Tor des Monats. Und Hertha rennt jetzt natürlich erst recht an. Und macht in der 64. Minute, haben sie einen Dreifachwechsel. Da kommt Winkler für Palko Dardai, Prefjak für Niederlechner und Fabi Rehse feiert sein Comeback und kommt für Karbovnik. Ja, und was soll man sagen? Hertha ist mit Fabi Rehse einfach eine Stufe besser. Dieser Impact, der dieser Mann auf den Platz bringt bei dieser Hertha, Es ist wirklich beeindruckend. Und irgendwie ist der HSV ja auch so ein bisschen gefühlt der Lieblingsgegner von Fabi Rehse. Wir kennen das jetzt noch aus dem Pokal, schmerzhaft. Und ja, erstmal hat dann aber Karabetz die Chance, das 3:0 zu machen, mal wieder aus dem Nichts, weil der Ball an Cefuic vorbeispringt. Man muss natürlich aber auch sagen, wenn er den macht, ist das auch ein geiles Tor, weil das war schwer zu machen, den hätte er eigentlich so ein bisschen lupfen müssen. Hat leider nicht funktioniert. Und ich fand, das Spiel nahm jetzt deutlich mehr Fahrt auf, weil die Hertha natürlich durch diesen Dreifachwechsel auch deutlich offensiver agierte und es dadurch so ein paar mehr Räume für den HSV gab. Wenn der HSV gefährliche Aktionen hatte, wurden sie aber jedoch zu unsauber zu Ende gespielt. Also es wären durchaus Situationen da gewesen, wo so Halbchancen oder Chancen hätten entstehen können, aber am Ende war man irgendwie auch nicht schnell genug im Kopf, um das irgendwie richtig zu nutzen. Und beim Tor von Rehse in der 72. Minute überläuft Rehse, dann hat sie Kadunic mit seinem Tempo. Mikkel Bornsies ist da leider nicht konsequent genug nach hinten und trottet so ein bisschen, läuft nicht richtig nach hinten mit. Ja, und der Ball geht in die Mitte zu Scherhand, der ihn mit dem Rücken zum Tor festmacht und auf Cuisance ablegt. Man muss natürlich auch sagen, dass dieser Angriff einfach stark gespielt war. Das war gut gemacht und stark gespielt von der Hertha. Und ja, von dem eben genannten Rehse direkt gut rausgespielt. Und man merkte irgendwie im Stadion auch, dass dieses Tor für die Hertha so einen richtig befreienden Effekt hatte. Da mussten einige Spieler schon echt alles geben in der Endphase, die ich gerade beschreibe, um sich gegen das 2:2 zu stemmen. Das hat ja leider nur so semi gut funktioniert. Aber ich denke mal, das war am Ende dann schon eine denkwürdige, ich will nicht sagen historische Schlussphase, aber die uns am Ende ein Lächeln auf den Mund gezaubert hat. Aber sie war schon, ja, wild, kann man sagen, oder Nando?
Ja, schon. Also beim 1:2, das war auch der erste Moment, während ich das Spiel geschaut habe, wo ich gedacht habe, oh. Ausgerechnet, was passiert jetzt in den Köpfen unserer Spieler? Fabi Rehse kommt ein paar Minuten später, zack, ist er direkt an diesem Tor beteiligt. Und natürlich bot dann diese Schlussviertelstunde alles, was sich vor allen Dingen neutrale Zuschauer wünschen. Oder eben die Fans der Mannschaft, die am Ende mit den 3 Punkten nach Hause geht. Denn man konnte richtig sehen, mit Rehse auf dem Platz, dem Anschlusstreffer und jetzt der aufkommenden zweiten Luft, erhöhte Hertha auch direkt die Schlagzahl. Also taktisch haben sie umgestellt. Scherhand ging jetzt mehr zentraler, um für Rehse den Flügel frei zu machen. Und war fast schon zweite Spitze. Und das ist auch etwas, was unserer Innenverteidigung Probleme bereitet hat, denn der Scherhand ist eher so ein schneller Dribbler. Auch da unsere Innenverteidiger nicht unbedingt das Beste gegen solche quirligen, wendigen Spieler. Und Berlin versuchte nun sehr, sehr schnell in unser Drittel zu spielen. Ferro musste direkt in der 76. Minute einen dieser, ich nenne sie mal One-Touch-Angriffe. Das ging so schnell aus dem Mittelfeld mit prallen lassen Direktabnahme. Und ich bin wirklich froh, dass Ferro wahrscheinlich nur montags irgendwie sich die Fingernägel machen lässt, damit die am Wochenende lang genug sind, weil das, den hat er gerade so noch berührt, dass der Ball um den Pfosten herumgeht und nicht ins Tor. Und man darf dabei aber nicht unterschätzen, auch bei all dem Druck, den Hertha gemacht hat, das war irrsinnig riskant. Man kann sich das in einigen Spielsituationen sehr gut angucken, wenn man da mal auf Pause drückt. Hertha stand mit 6 Spielern auf einer Linie mit unserer Abwehrreihe. Die haben das Mittelfeld im Grunde komplett aufgelöst, um das letzte Drittel, also unsere Hälfte, unseren Strafraum oder vor unserem Strafraum, alles zu überladen und entblößte bereits mit dem Rückstand, also mit dem 1-2, ihre Restverteidigung. Der HSV steht logischerweise tief, verteidigt es eigentlich gut bis zur 80. Minute, weil Muheim bei der Flanke einfach zu passiv ist und wirklich nur zuschaut und Winkler sich vor Mikkel Bronsis reinschleicht und einschieben kann. Das ist der verdiente Ausgleich der Berliner. Und da muss sich der Mannschaft und auch Trainer Fjell dennoch einen Vorwurf machen, denn dieser Ausgleich hat sie dazu verleitet, das Risiko weiter hochzuhalten. Und das ist ein Fehler, den haben wir beim HSV nämlich auch schon mal kritisiert. Nur weil du einen Rückstand aufholst, darfst du nicht komplett danach volles Risiko geben, weil du glaubst, du musst den Gegner jetzt komplett aus dem Stadion schießen. Es sind noch 10 Minuten zu spielen, du hast das Momentum auf deiner Seite und vergisst komplett, dass der Gegner auch Qualität hat. Und die zeigt sich dann 4 Minuten später, denn der HSV blockt eine Flanke ab und Marco Richter hat den Ball auf seinem schwächeren linken Fuß am eigenen Strafraum, schaut hoch und sieht Sahiti an der Mittellinie im 1 gegen 1. Gegen wen? Und jetzt kommen wir zur Restverteidigung, gegen Stürmer Winkler. Was zur Hölle hat sich Hertha denn in der Situation gedacht? Nichtsdestotrotz, der Pass von Marco Richter ist überragend, den kann eigentlich nur ein Toni Kroos spielen. Mit dem schwachen linken Fuß das Ding diagonal über 50 Meter flach in den Lauf, nicht in den Fuß, in den Lauf vom Verteidiger weg, dass Sahiti mit Tempo auf Winkler zuläuft. Und ja, das ist nun mal ein Stürmer und kein Verteidiger. Das sieht sexy aus, was Sahiti macht. Ist im Grunde für einen Offensivspieler eine der leichteren Übungen, gegen einen ungelernten Defensivspieler, den so auf dem Bierdeckel aussteigen zu lassen. Dann guckt er hoch, ignoriert Ramsey, schiebt ihn schön ins freie rechte Eck flach rein. 2-3, überragender Konter. Und hier wurde Hertha dann brutal für die Gier bestraft, den HSV unbedingt auf Teufel komm raus noch ein Tor einzuschenken, ohne irgendwie ans Verteidigen zu denken. Und was dann der HSV macht, das finde ich persönlich sehr clever, wechselt auch 3-mal und stellt auf ein 5-3-2 um, lässt vorne Dompe und Königsdörfer für weitere Konter stehen, die Berlin jetzt respektieren muss, nachdem sie sich gerade eingefangen haben, stellt sich selber tief, kein Pressing, macht das letzte Drittel zu und das gelingt erfolgreich. Zum einen, weil wir jetzt die Mehrheit der Zweikämpfe gewinnen mit 52%, aber eben auch, weil wir das ganze Spielfeld sehr, sehr eng machen und Hertha sich auch ein Stück weit jetzt selber auf den Füßen steht. Es ist kein Raum da. Und aus dem Stand kann auch ein Fabi Rese bei all seiner Qualität nichts kreieren. Auch wenn wir in der 92. Minute nochmal auf eine sensationelle Parade von Ferro angewiesen sind, um das 3-2 zu halten. Das ist die einzige brenzlige Situation in gut 18 Minuten nach dem Ausgleich von Hertha. Und so bleibt es, so fair müssen wir sein, ein glücklicher Sieg des HSV. Aber wir haben solche Spiele schon aus der Hand gegeben. Und wenn wir dieses Spiel insgesamt betrachten, dann fallen mir spontan 2 Dinge ein. Hertha spielt nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt, zumindest in der Spielanlage. Scheiterte aber an den fehlenden Abschlussqualitäten, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Angriff nicht gut, zu wenig Tore. Und obwohl der HSV gehörig unter Druck stand und auch defensiv wackelte, hat unsere Mannschaft aktuell eine Siegermentalität und irgendwie Vertrauen in die eigene Stärke lasse.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, so als offene Frage nach der ersten Halbzeit, ob der HSV das vielleicht sogar so gemerkt hat, dass sie gesagt haben, heute geht irgendwie nicht so viel, lass uns erstmal mit diesem 1-0, was wir natürlich glücklich erzielt haben, in die erste Halbzeit gehen und nicht dieses letzte Risiko gehen, in der Hoffnung, in der Gefahr, dass wir dann von Hertha ausgekontert werden, weil die sind hier irgendwie gefühlt ein bisschen besser im Spiel. Weiß ich nicht, wird uns wahrscheinlich keiner beantworten können, wie das war, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es passt, wie du es gesagt hast, es passt momentan beim HSV einfach. Auch wenn die Leistungen nicht perfekt sind, schafft es der HSV irgendwie doch, diese Spiele erfolgreich zu gestalten und irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken, durch die richtigen Aktionen in den richtigen Phasen, wie du es eben auch schon gesagt hast, mit der Fünferkette am Ende. Und man hat auch ehrlicherweise einfach mehr Spielglück als jetzt in den vielen letzten Saisons. Ich glaube aber auch, dass dieses Spielglück in gewisser Weise irgendwie ein bisschen erzwungen ist, weil das natürlich auch mit Mentalität und Mindset, ich finde das Wort ja ganz schrecklich, aber damit zu tun hat. Das wirkt irgendwie alles so ein bisschen reifer und abgeklärter, als wir den HSV oft gesehen haben. Ja. Und das macht mir irgendwie schon Mut, muss ich sagen.
Ja, da würde ich direkt mit in die gleiche Kerbe schlagen, denn ich würde gerne Ferro zitieren. Denn seine Worte nach dem Spiel zeigen für mich, warum wir das Spiel gewonnen haben. Wenn es eine Phase gibt, wo du viel wegverteidigen musst, musst du das annehmen. Wie wir das Spiel angenommen haben, macht mich einfach glücklich. Das Trainerteam gibt brutale Inhalte mit an die Mannschaft, an denen du dich auch immer wieder dran hochziehen kannst. Wir haben bestimmte Zonen, in denen wir aggressiv verteidigen wollen. Wenn vorne nicht komplett das Pressing funktioniert, dann ziehen wir uns ein bisschen zurück und spielen aus der Kompaktheit. Dieses System gebe der Mannschaft während schwieriger Phasen innerhalb eines Spiels Selbstbewusstsein. Ich erinnere mich an eine Aussage von Jonas Meffert, der mal nach einem Spiel in der Hinrunde sagte, dass nicht jeder Spieler auf dem Platz wisse, was er genau in welcher Situation zu tun habe. Und für mich ist genau das das Geheimnis. Die Mannschaft nimmt solche Spiele an, weil sie jetzt Werkzeuge hat, um eigene Lösungswege auf dem Platz zu finden, und sie vertrauen diesen Werkzeugen und dann eben auch an die eigene Qualität. Ja, das war kein tolles, dominantes Spiel von unserer Mannschaft, aber wir haben gewonnen, weil wir in der Lage sind, endlich mal die Intensität des Gegners mitzugehen. Das fehlte der Mannschaft zu oft in der Hinrunde. Jetzt ist diese Intensität und auch der Arbeitswille da. Fehler und Rückschläge ziehen uns nicht direkt den Boden unter den Füßen weg und die Köpfe gehen nicht runter. Natürlich müssen wir uns auch spielerisch steigern, gegen Gegner, die es auch mehr zulassen. Gar keine Frage, ich will das Spiel des HSV hier nicht schönreden. Wir waren nicht die bessere Mannschaft. Und die Hertha ist offensichtlich nicht so schlecht, wie wir es vielleicht gedacht haben. Aber du musst als Team eben auch mit Plan B agieren können auf dem Platz und alles dafür geben, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Das hat nichts mit Statistiken, sondern wirklich, Lasse, wie du es eben gesagt hast, mit Charakter, mit Mentalität. Und das scheint jetzt in der Mannschaft zu wachsen, die sich noch nicht einmal von der Verletzung ihres Mittelstürmers aus der Bahn werfen lässt oder einem Dauerangriff des Gegners auf den eigenen Strafraum. Dieses zarte Pflänzchen, um mal Lars zu zitieren, schlägt für mich jetzt erste Wurzeln, Bürger.
Taktisch habe ich zwei Sachen dazu. Du hast die Restverteidigung angesprochen. Und mir ist auch aufgefallen im Laufe der zweiten Halbzeit, dass Hertha alles nach vorne geschmissen hat. Und ich geguckt habe, es steht in der Restverteidigung Toni Leistner. Wo ich mit meinem Kumpel zusammen geguckt habe und ihm gesagt habe, ein langer Ball und es könnte noch ein Tor fallen. Und es war nicht Toni Leistner, aber es könnte passieren. Und ich saß mit diesem Gefühl, wie oft haben wir das nicht gesehen, wo Schonlau als letzter Mann vom HSV ist. Ja. Alle wissen, er ist nicht schnell genug. Er kann vieles machen, er ist nicht schnell genug. Und das haben wir zuletzt in Braunschweig gesehen, glaube ich, wo die uns regelrecht ausgekontert haben. Und dieses Mal haben wir diesen einen Moment gehabt, wo es gelungen ist, die Restverteidigung des Gegners blöd auszusehen lassen und dann das Tor zu machen, das 3-2. Nach dem 3-2 war irgendwie auch so ein bisschen für mich dieses, wir verlieren heute nicht mehr. Das geht einfach nicht. Dafür hat Hertha das Spiel zu weniger Spielglück. Dann ist mir in der ersten Halbzeit aufgefallen, weil du sagst es, das mit dem Pressing, Lando, wie lautstark ein Davy Selke Karabetz nach hinten gerufen hat, ein Dompe irgendwie auch so an der Leine gehalten hat und selber das Pressing gestartet hat, wenn es gepasst hat. Und zwar auch, er hat das mal offensiv, mal ganz weit oben und andere Male auch einfach ein paar Meter zurück verschoben, um halt diese defensive Kompaktheit ein bisschen beisammen zu halten. Und für mich ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft jetzt auch einen Schwerpunkt hat, der defensiv ist. Und das finde ich jetzt, wenn man die beiden Spiele jetzt nimmt, gegen Köln, gegen Hertha, defensiv waren es, ich will nicht sagen, gute Leistungen. Gegen Köln war es gut, gegen Hertha auch Spielglück, wenn wir es mal ehrlich sagen. Aber es ist auch eine Entwicklung und jetzt für mich geht es auch darum, vielleicht nicht gegen Hannover, aber wenn Mannschaften kommen von der unteren Tabellenhälfte, geht es auch darum, dass wir spielerisch ein Spiel auch dominieren und auch zeigen, dass wir auch mit dem Ball als Spitzenmannschaft agieren können.
Ja, ich stimme dir da total zu. Ich finde das auch beeindruckend, dass die Mannschaft jetzt dieses Gesicht zeigt, dass man eben auf dem Platz auch viel offensiver miteinander kommuniziert und nicht jeder für sich da steht, sondern dass offensichtlich aber auch die Kommunikation, auch wenn vielleicht Davy Selke wahrscheinlich kein Französisch spricht, aber trotzdem Dompé klar ist, was er von ihm will. Ja, das ist ja entscheidend. Wenn die Spieler mit kurzen Kommandos auf dem Platz, und da gibt es universelle Kommandos, dass aber allen sofort klar ist, was will ich, und vor allen Dingen, ich höre auf dem Spieler, auch wenn er nicht die Kapitänsbinde trägt. Wenn der Trainer sagt, Davy Selke sagt vorne das Pressing an als Stürmer, dann habe ich als Mitspieler von Davy Selke in der Offensive darauf zu hören, weil das die Anweisung des Trainers ist. Und das scheint ja zu passieren, so wie du das gerade gut beschrieben hast, Bürger. Das sind so Kleinigkeiten, die auffallen, die in einem solchen Spiel, wo es spitz auf Knopf steht, einfach entscheidend sind. Und dann hast du, und das hat Lasse eben auch richtig gesagt, das Spiel wird vielleicht auch einfach erzwungen und so holst du wichtige 3 Punkte im Aufstiegskampf, Lasse.
Ich habe dazu noch einen heißen Take. Der ist mir gerade so spontan eingefallen. Ich hau den jetzt einfach mal raus. Ist vielleicht so ein kleines Nachtreten gegen Steffen Baumgart auch von meiner Seite. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass Merlin Polzin wieder mehr Verantwortung den Spielern übergeben hat und nicht ein Steffen Baumgart an der Seitenlinie steht und da wie Rumpelstilzchen in kurzer Hose hoch und runter rennt und rumpfeift und rumschreit, sondern dass das alles vielleicht so ein bisschen mehr jetzt von den Spielern gesteuert wird und so ein bisschen strukturierter ist, würde ich mal sagen. Und nicht nur vom Trainer abhängt.
Genau das ist ein Gedanke, der mir auch so in den letzten paar Tagen so ein bisschen gekommen ist nach dem Spiel. In den letzten paar Tagen. Aber dieses mit, es fehlt Glatzel, Schonlau ist verletzt, Reis ist verletzt, auf dem Spielfeld sind, der Kapitän ist plötzlich Jonas Meffert. Und trotzdem sieht man eindeutig, dass ein Selke Verantwortung übernimmt, das Pressing steuert. Hinten sprechen wir immer darüber, wie gut ein Daniel Effakte sich eingefunden hat, sowohl auf der 6 als auch in der Innenverteidigung. Und dann sprechen wir auch darüber, dass ein Jonas Meffert vielleicht auch gelernt hat, dass er einfachen Fußball spielen muss und nicht mehr so kompliziert ab und zu und so viel Verantwortung auf den Ball haben muss, wie er unter Tim Walter hatte. Deshalb vielleicht bei Polzin, wo man das so deutlich sieht, dass ein Muheim, der vielleicht mit dem Ball besser ist als Meffert, in den Sechserraum geht und ihn ein bisschen unterstützt. Und ich glaube, da hat Polzin momentan sehr gute Griffe gezogen, die funktionieren, weil er Spieler in Positionen bringt, wo er ihre Stärken ausspielen lässt.
Es ist auch die Ansprache, wie die Mannschaft und der Trainer sprechen. Es ist wieder mehr dieses Wir und nicht mehr dieses Ich habe Lösung und ihr setzt sie nicht um, sondern wir erarbeiten uns. Wir versuchen Lösungen zu finden. Es ist ein anderes Gemeinschaftsgefühl, was sicherlich auch die Selbstständigkeit der Spieler auf dem Platz fördert, wenn du einen Trainer hast, der dir diese Freiheit auch gibt. Ich meine, du kannst Spieler wie Dompé nicht an die kurze Leine nehmen. Dompé spielt momentan nicht gut. Nichtsdestotrotz kannst du den nicht öffentlich kritisieren oder an die kurze Leine nehmen. Damit machst du diesen Spielertypen und auch diesen Menschen kaputt. Den beschränkst du damit. Und du musst Spieler so moderieren, wie sie halt sind, solange es innerhalb des Rahmens und des Gemeinschaftsgefüges bleibt. Und ja, da sehe ich bei Merlin Polzin deutliche Fortschritte. Und es scheint bei der Mannschaft auch anzukommen. Und die Mannschaft honoriert das mit eben auch dann in einem solchen Spiel mit Arbeitseinsatz, keiner Passivität und eben dem Willen, zumindest gegenzuhalten, was ja denn auch der Mindestanspruch ist. Wenn es spielerisch nicht gut läuft, dann kämpfe ich zumindest dagegen und arbeite auch mal Fußball.
Nur um das jetzt nicht alles so ein bisschen viel zu positiv werden lassen möchte. Okay. Für mich ist das immer noch, du hast eben vom Lars das so berühmten zartes Pflänzchen gesprochen. Und ja, es hat vielleicht eine Wurzel gefasst und so weiter. Aber für mich ist es dann auch wichtig zu sagen, dass Hannover ist noch für mich ein Top-Spiel. Da kann man auch erwarten, dass wir defensiv etwas mehr gefördert werden. Mhm. Aber was dann kommt an die Ulms, die Regensburgs und so weiter, da muss dann auch ein spielerisches Konzept und ein spielerischen Plan da sein, wo ich auch erkennen kann, wo ich auch wieder Freude haben darf an den offensiven Fußball, den der HSV spielen kann.
Und den roten Faden nehmen wir auf, nachdem wir gegen Hannover gespielt haben, weil dann kommt einer dieser Mannschaften von unten. Erstmal schließen wir jetzt das Spiel gegen Berlin ab und müssen noch den Man of the Match auflösen.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor, 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Also letzte Woche haben wir ja hier, wie immer unabgesprochen, die komplette Viererkette genannt. Diesmal dürfte es etwas weniger in Richtung Abwehr gehen. Wobei natürlich der Torhüter in diesem Spiel vom HSV kein Joker wäre, Lasse. Hast du Ferro genommen?
Ja, ich habe Ferro genommen. Hast es gesagt, 7. Minute, dann, was war es, 67., 65. Minute, dann noch das Ding in der Nachspielzeit. Wenn er gefordert wurde, war er da. Was willst du mehr verlangen? Und von den Feldspielern hat sich jetzt keiner für mich so aufgedrängt, dass er für mich den Man of the Match in Anführungszeichen verdient hat. Deshalb ist es für mich Ferro.
Dann
nach langer Zeit mal wieder bei mir tatsächlich. Ja,
ist doch auch okay, wenn man keinen Joker ziehen muss, sondern eine ehrliche Wahl für den Torhüter hat. Und jetzt hören wir mal ins Lazarett zu Lars rein, was er denn gesehen hat und wen er hat.
Moin und die Runde und viele Grüße diese Woche aus dem Off. Mir hat die Gesundheit heute leider einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und ich weiß ja aber, dass ich mit Bürger nicht nur eine perfekte Vertretung habe, sondern jemanden, der mindestens genauso gut euch mit einem Wissenswerten versorgen kann, wie ich das gekonnt hätte. Insofern liebe Grüße und danke, Bürger. Mein Man of the Match für unseren 3:2 Auswärtssieg in Köln ist, und das ist dieses Mal kein Joker, der Keeper Daniel Heuer-Fernandes. Denn wir haben, glaube ich, in dem Spiel wunderbar gesehen, wie wertvoll es nicht nur ist, individuelle Qualität auf dem Platz zu haben, die in jedem Spiel in der Lage ist, auch auswärts 2 oder 3 Tore zu schießen, auch wenn die XG-Werte, der Spielverlauf etc. das vielleicht gar nicht hergibt, sondern wie wesentlich und wichtig das auch sein kann, zwischen den Pfosten hinten einen Rückhalt zu haben, der im Zweifel Punkte festhält. Und das hat Daniel Heuer-Fernandes herausragend gemacht. Gerade in der Schlussviertelstunde hat er gegen, ich glaube, Winkler war das einmal richtig gut pariert und dann ja auch in der Nachspielzeit nochmal uns den Sieg festgehalten. Und da geht heute für mich kein Weg dran vorbei an Daniel Heuer-Fernandes als Man of the Match.
Ja, dass Lars noch angeschlagen ist, merkt man daran, dass er glaubt, dass wir 3:2 gegen Köln gewonnen haben. Aber es war Berlin. Ich glaube, da hat Lars sich nur ein bisschen versprochen. Jetzt lasse ich mich auch schon anstecken. Bürger, mach du mal weiter.
Lars ist nur die Verniedlichung von Lars. Von daher ist es fast der gleiche Name.
Das sind eigentlich auch die gleiche Person. Bürger, mach du mal weiter.
Es wundert mich ja, dass Lars nicht seinen Sohnemann genommen hat. Wenn man auf Y-Scout guckt und diese Action und dadurch Successful Actions nimmt, dann hätte Lars ja mit gutem Gewissen auch Lukas Poreba nehmen sollen. Der hat mit 86% den höchsten prozentualen Anteil an gelungenen Aktionen für den HSV. Aber naja, der Sohne-Bonus zählt nur bei Lasse. Für mich ist auch kein Drumherum vorbeikommen an Daniel Heuer-Fernandes. Diese 1, 2, 3 Paraden, wo er für mich auch das Spiel mehr oder weniger für uns entscheidet. Und dann auch diese Abgeklärtheit im Aufbauspiel, das waren einige Situationen, wo man denkt, jetzt kommen 2 Hertha-Stürmer auf dich zugerannt und was machst du? Spielst einfach eiskalt direkt da zwischen den beiden Stürmern. Kann auch schief gehen, wird vielleicht auch irgendwann mal schief gehen, aber wenn es funktioniert, dann finde ich, ist das schon einen guten Werkzeugstrick in der Kiste zu haben, um auch ein gegnerisches Pressing auszuhebeln.
Ja, 3-mal Ferro, dazu undurchsichtige Familienverhältnisse hier bei uns und irgendwelchen Spielern, aber ich bin nicht bei Ferro. Ich habe mich anders entschieden, denn für mich
Poreba?
Nein, es ist, und auch nicht nur wegen seines Tores, aber ich habe mich für Ransford Yeboah Königsdörfer entschieden. Ransi ist mental so voll da. Der sitzt auf der Bank, lässt sich nicht hängen, das haben wir von ihm schon ganz anders gesehen. Der gibt immer Vollgas, wenn er reinkommt bei seiner Einsatzzeit und vielleicht auch deswegen, das werden wir im kommenden Spiel, mindestens im kommenden Spiel ohne Davy Selke brauchen auf der 9. Ich sehe wieder den Ransi aus seiner ersten Saison beim HSV. Da war ich unglaublich großer Fan, war für mich der beste Transfer, den wir damals gemacht haben, weil mir seine Körpersprache auf dem Platz so gut gefällt und ich bin einfach Fan von solchen Toren. Wenn du den Verteidiger in die Augen schaust und sagst, wenn du mich nicht angreifst, nagel ich dir den rechts oben rein und dann macht er das. Und mein Arbeitskollege sagte heute beim Mittagessen, ich habe bei FIFA geguckt, der hat gar keinen Finesse- und Flair-Schuss, aber mehr Flair geht bei so einem Ding nicht. Von daher habe ich mich dann für Ransi als Man of the Match entschieden, aber unsere Hörerschaft, keine Sorge, die ist voll bei euch und auch vollkommen zurecht. Ferro ist mit 114 Punkten mit weitem Abstand der Man of the Match, auch vollkommen zurecht. Auf Platz 2, den haben wir jetzt nur beim Tor erwähnt, Emir Sahiti, 34 Punkte. Gutes Spiel auf der rechten Seite, trotz dieser frühen gelben Karte. Und auf Platz 3 dann mein Man of the Match bei unserer Hörerschaft, Königsdörfer mit 23 Punkten. Ich glaube, da haben wir 3 richtige Namen diesmal im Ranking gehabt. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Top-Duell. Hannover gastiert in Hamburg und wenn wir an das Hinspiel zurückdenken, dann fallen mir 2 Dinge ein. Wir kamen in der ersten Halbzeit nahezu gar nicht ins Spiel. Hannover hatte gut 60% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, konnte daraus aber auch sehr wenig kreieren. Das war irgendwie ein sehr zerfahrenes, wenig ansehnliches Spiel. Der HSV versuchte lange irgendwie Hannovers Aktivität zu stören, ließ dabei jedoch die eigenen offensiven Qualitäten komplett außen vor. Bis zur Führung von Hannover stand der HSV tief und lief 96 anlaufen. Hannover ran an, fand kein Mittel, um gefährliches letzte Drittel zu kommen und mit der Führung von Hannover durch Ingang kam, der von Schonlau in der 49. Minute gefoult wurde und den Elfmeter selbst verwandelte, wurde das Spiel etwas besser. Unsere HSV hatte damit Selke und Karabetz zwei gute Chancen zum Ausgleich. Später Poreba auch nochmal mit einer Chance, aber trotz des damals höheren Drucks unserer Mannschaft blieb es beim 1-0 und zum Ende kassierte Schonlau in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte. Die Fragezeichen auf Seiten des HSV waren schon damals wegen, was ist denn mit den fehlenden Lösungen im Spiel mit dem Ball und dieser vermeintlichen Passivität, diesen passiven Phasen. Wir schafften es nicht, konstant Druck auf den Gegner aufzubauen, haben uns vom hohen Anlaufen von Hannover den Schneid abkaufen lassen. Und insbesondere dieses diagonale Anlaufen von Ngakamp hat den HSV vor massive Probleme gestellt, der nahezu im Alleingang unser Spielaufbau irgendwie entscheidend stören konnte. Also es war ein schwacher Auftritt unserer Mannschaft Ende August 2024. Auch wenn Hannover selbst nicht brillierte, haben sie das Ding verdient mit 1-0 gewonnen. Und jetzt kommen wir zur Gegenwart und schauen, ob sich die Mannschaft personell verändert hat im Vergleich zum Hinspiel. Hannover hat auf dem Transfermarkt im Winter bereits was getan lassen. Wie sieht es insgesamt bei Hannover aus?
Es kamen zwei neue Spieler. Gegangen ist niemand. Wir haben einmal Boris Tomjak von Kaiserslautern, der da ganz klarer Stamminnenverteidiger war. 26 Jahren und 2 Millionen Euro Marktwert, auch kein schlechter Spieler. Den haben sie für einen Schnapperpreis von 300.000 bekommen. Ist ein guter Deal, finde ich. Zweiter Spieler, der gekommen ist, ist Kenneth Schmidt. Der kam per Leihe von Freiburg, der 22-jährige Innenverteidiger. Ich meine, der war auch bei uns im Gespräch, ob wir den nicht holen. Ist dann am Ende zu Hannover jetzt gegangen. Der hat noch kein Spiel gemacht, also 0 Minuten Einsatzzeit. Und Tomjak, das erste Spiel 8 Minuten gespielt gegen Ringsburg und gegen Münster sogar durchgespielt, 90 Minuten. Ja, wenn man jetzt auf den Kader guckt, ist bei den Sperren ein Gangkamm gesperrt. Das wäre auch einer der Player wegen seiner fünften gelben Karte. Das wäre auch einer der Player to watch bei mir gewesen. Das ist ein richtig ekliger, garstiger Spieler, haben wir im Hinspiel gesehen. Deshalb hat er auch schon 5 gelbe Karten als Stürmer jetzt. Ist aber auch immer für ein Tor gut. Also hat schon eine gewisse Qualität. Und ansonsten, wenn ich auf den Kader gucke, finde ich persönlich Nicolo Tresoldi sehr gut. Das ist ein sehr interessanter, junger, deutsch-italienischer Spieler, 5 Millionen Euro Marktwert. Ich glaube nicht, dass der sein restliches Leben bei Hannover 96 bleiben wird, ohne jetzt Hannover hier irgendwie despektierlich gegenübertreten zu wollen, weil ich habe durchaus Sympathien für diesen Verein. Aber das ist schon ein guter Spieler. Ansonsten kann man auch Leopold nennen, den ich auch ganz interessant finde im zentralen Mittelfeld. Und Janik Rochelt, der bis jetzt eigentlich eine Katastrophensaison spielt, hat jetzt mit das beste Spiel gegen Münster gemacht und ist so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Auf den sollte man in meinen Augen auch aufpassen, weil das per se eigentlich ein sehr guter Spieler ist.
Ja, und die größte Veränderung passierte, und das für mich überraschend, auf der Trainerposition. Hannover hat sich in der Winterpause von Stefan Leitl getrennt, der mit der Mannschaft zum Winter auf Platz 7 stand, 4 Punkte hinter Herbstmeister Köln. Und dann kann man mal aus der Pressemeldung zitieren, weil man dann auch weiß, warum und welche Ansprüche Hannover hat. Diesen Schritt zu gehen ist sicher keine leichte Entscheidung gewesen. Mit Blick auf die Tabelle haben wir definitiv den Anschluss nach oben. Eine echte Konstanz haben wir ehrlicherweise aber nicht hinbekommen und wir hatten extreme Ausreißer nach unten. Um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben, sind die absolute Überzeugung und der volle Rückhalt im ganzen Club und Umfeld notwendig. Der Glaube daran, in dieser Konstellation bis zum Schluss, um den Aufstieg spielen zu können, ist allerdings nicht mehr vorbehaltslos vorhanden gewesen. Und daher ist es der beste und ehrlichste Weg, eine klare und konsequente Entscheidung zu treffen. Und deswegen hat man dann sich für André Breitenreiter als neuen Trainer entschieden. Und da haben wir jetzt taktisch, Bürger, eine ganz kleine Sample Size. Was gibt Y-Scout denn über Breitenreiter Spielidee aus den letzten zwei Spielen her? Hat sich Hannover überhaupt groß verändert?
Du hast ja vorhin in der Pressemitteilung von Hannover hat ja dieses mit Konstanz hast du angesprochen. Und das finde ich schon interessant. Gott sei Dank hat Y-Scout, wenn man die letzten paar Spiele nimmt, auch ein paar Freundschaftsspiele mit, also Trainingsspiele mit. Zumal das erste Spiel von Breitenreiter, das glorreiche 0-1, die Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Natürlich, erstes Spiel, 6. Januar, wurde viel durchgewechselt und so weiter. Aber trotzdem, 0-1 gegen Waldhof Mannheim in ein 3-5-2. Dann ist man in der zweiten Hälfte auf ein 4-4-2 umgewechselt. Dann hat man noch ein Testspiel gemacht gegen Magdeburg, 3:0 verloren. System 4-2-3-1. Ich glaube, ihr wisst, wo es hingeht, denn es geht weiter. Dann kommt der Bundesliga-Start. 1-0 auswärts gegen Jan Regensburg. 1-0 auswärts gegen Jan Regensburg hört sich jetzt nicht überzeugend an, wenn man oben mitspielen möchte. Dieses Mal in ein 4-4-2. Und dann das 2-2 gegen Preußen Münster. Dieses Mal in ein 3-4-1-2, was zwischendurch auch noch in ein 4-4-2 umgewandelt wird. Von taktischer Konstanz ist mir da, wenn ich alleine auf die Zahlenkombination gucke, nichts zu sehen. Und wie gesagt, du hast auch angesprochen mit der kleinen Sample Size, heißt für mich auch die Statistiken, die in der Hinrunde waren, die kann man nicht wirklich gebrauchen. Was vielleicht ein bisschen auffällig ist, ist, dass Hannover die zweitmeist flankende Mannschaft ist in der Liga und die fünftmeist dribbelnde Mannschaft. Also diese 1-gegen-1 Situation, da sind die auf Platz 5, wir auf Platz 3 mit schon Abstand bis auf Platz 5. Aber es ist für mich halt auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es unter Leitl nicht so schlecht aussah, wie die Konsequenz dann gezogen wird. Und momentan sehe ich auch unter Breitenreiter nicht eine Verbesserung. Und ohne jetzt einen Gangkamp, tut mir leid, ja, kommt Vogelsammer rein, aber trotzdem, es ist für mich irgendwie, dass dieser neue Effekt von neuen Trainer mit neuer Wucht in die Rückrunde starten, ist irgendwie aus meiner Sicht auch schon bei Hannover vielleicht ein bisschen am Verpuffen.
Ja, Hannover ist zu Hause stark, das wissen wir, auswärts eher schwach. Ein Gangkampf fehlt. Ansonsten ist natürlich immer die Frage, wie wird Hannover im Volkspark auftreten? Jetzt haben wir nur 2 Spiele unter Breitenreiter gesehen, Lasse. Was erwartest du denn jetzt von Hannover? Ich finde die so unstet. Ich tue mich schwer.
Total. Ich habe eben noch mit unserem lieben Tobi gesprochen.
Ah ja.
Und der hat auch gesagt, es war eigentlich gar nicht so schlecht, was sie da gemacht haben gegen Münster, weil halt diese Dreierkette auch gepasst hat gegen diesen Gegner. Einige Hannover-Fans haben dann wohl bei Social Media, wie ich gelesen habe, auch schon FC Barcelona-Fußball ausgerufen. Ich glaube, wahrscheinlich auch so ein bisschen Ironie dahinter, weil das 2-1 sehr schön rausgespielt war wohl. Aber insgesamt ist das alles tatsächlich noch nicht so wirklich greifbar. Für mich ist André Breitenreiter, für mich ist der typische 0815 durchschnittliche untere Bundesliga bis zweite Bundesligaspieler, Trainer. Und genauso dementsprechend irgendwie auch kein konstantes System. Wenn dann oft dieses Standard 4-4-2, was ja auch irgendwie immer so das Durchschnittssystem ist, dann aber doch gegen Münster anscheinend doch irgendwie ein gutes System gefunden, aber am Ende dann irgendwie in einem sehr intensiven Spiel gegen Münster auch irgendwie der gegnerischen Mannschaft nicht den Garaus machen können, obwohl das System anscheinend gepasst hat. Ja, schwer einzuschätzen. Also ich denke, Hannover wird darauf hoffen, dass der HSV irgendwie ein bisschen geschwächt ist durch die Ausfälle, die wir haben. Aber ansonsten kann der Hannover momentan in meinen Augen rein von der Qualität her und von der Form her momentan nicht mit uns mithalten. Von daher, ich glaube nicht, dass sie so wahnsinnig sind und versuchen, da alles nach vorne zu werfen.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich werde zwar aus Hannover auch nicht wirklich schlau und ich kann es gerade aktuell schwer einschätzen. Allerdings, man muss ja festhalten, sie sind oben mit dabei und im Hinspiel sahen wir gegen sie nicht gut aus. Hannover weiß um unsere Personalprobleme. Breitenreiter ist ein erfahrener Trainer. Ich erwarte schon irgendwo offensive Flashes mit Muroja, Rochel, Tresoldi, Nielsen oder Vogelsammer, wer auch immer dann jetzt im Gangkampf ersetzen wird. Aber Bürger, Hannover hat eine verdammt stabile Abwehr und ein sehr gutes Defensivverhalten. 19 Gegentore, das ist die beste Defensive der Liga. Und auch wenn sie auswärts schon 5-mal verloren haben und nur 2 Siege geholt haben, es waren nur 11 Gegentore, die sie auswärts kassiert haben. Das ist die drittbeste Defensive auf fremdem Platz. Also, Bürger, ich glaube schon, Hannover wird den defensiven Ansatz wählen und es uns schwer machen, in deren Strafraum zu kommen und lange ein 0-0 halten wollen, oder?
Ja, das könnte man so sein. Kommt für mich auch vielleicht darauf an, wie wichtig Hannover das Spiel jetzt einschätzt. Denn wenn man die Perspektive mitnimmt, dass Hannover mit einem Sieg in Hamburg A-Punkte mit uns kommen kann, sind die plötzlich mitten im Aufstiegsrennen wieder drin. Verlieren sie und wir ziehen nochmal mit 3 Punkten weiter weg, dann wird es auch schwierig, zumal man vielleicht auch davon ausgehen darf, dass entweder Köln, Magdeburg oder Kaiserslautern vielleicht auch 3 Punkte holen. Heißt für mich, ja, in einer normalen, in Anführungszeichen, Zweitligasaison könnte Hannover vielleicht mit diesen einen Punkt leben, aber ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass Hannover angreifen muss irgendwann, weil sie sind auch in dieser Position, wo die müssen an 4 Mannschaften vorbeikommen, wenn sie oben mitmischen wollen. Also ich verstehe, worauf du raus möchtest und ich kann auch denken, Hannover kann auch defensiv gut stehen. Es kann auch ein schwieriges Spiel für uns werden, aber dennoch, ich bedenke, man ohne jetzt disrespektierlich zu klingen gegenüber von Münster, aber die haben 2 Tore gemacht in Hannover, wo die zu Hause sehr stark sind, dann sehe ich auch irgendwie eine Möglichkeit, dass wir das auch hinbekommen können. Also ich sehe uns da schon als irgendwie deutlicher Favorit, zumal auch mal aus meiner Sicht Hannover auch nach vorne spielen muss.
Ja, dann sprechen wir über den, aus deiner Sicht, Favoriten, nämlich über den HSV, denn da werden die Personalprobleme größer. Jiro Muheim fehlt aufgrund seiner 5. gelben Karte. Bei Selke müssen wir davon ausgehen, dass er jetzt am Wochenende noch nicht spielen wird. Es wird also wohl Königsdörfer im Sturm spielen. Hinten links ist es dünn. Da kann man zum Glück auf Oliveira zurückgreifen, wenn man möchte, oder Mikel Bronsis rüberziehen, Hefti rechts aufbieten. Ludovic Reis ist wieder fit. Hoffentlich auch Emmanuel Ferrei. Bürger, versucht es dann der HSV auch offensiv gegen Hannover und diese massive Defensive?
Also wenn man auf die Tabelle guckt und sich die Tordifferenz anguckt, dann hat Hannover eine Tordifferenz von 6 und wir von 18. Also es zeigt schon davon, dass wir offensive Power haben. Wenn ein Spieler so ein Tor macht wie Königsdörfer mit so einem Selbstvertrauen, dann wieso sollte er das nicht auch gegen Hannover machen können, zumal er aus meiner Sicht auch eine gute Saison spielt. Ich meine größte Sorge ist halt dann defensiv, wer für Miro Muheim einspringen wird. Mikel Bronsis auf links zu ziehen, finde ich, natürlich ist das eine Möglichkeit, aber ich finde, da beraubst du auch irgendwie Mikel Bronsis die Möglichkeit, zumal du uns auch ohne Muheim diese taktische Möglichkeit nimmst, den linken Außenverteidiger in die Mitte zu ziehen, im Sechserraum. Das kann aus meiner Sicht ein Mikel Bronsis nicht, ein Hefti kann das auch nicht. Heißt, diese Variante ist vielleicht ein bisschen für uns weg, aber dann hast du halt andere Typen, ein Oliveira, der mit Schwung reinkommen kann in eine Mannschaft, die auch Selbstvertrauen hat, nach 2 Siegen in Folge, sogar 3, weil wenn du den von Fürth mitnimmst. Also da sind schon Möglichkeiten, aber um die Defensive zu kompensieren, würde ich auch eher in die Offensive gehen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, der HSV wird Hannover 96 von Anfang an volle Kapelle anlaufen. Ich glaube, das wird der Weg zu gehen sein. Wie Bürgers eben schon gesagt hat, man hat diese beiden Siege gegen Köln und gegen Hertha, wo man beide Spiele eher gut in der Defensive war und offensiv sich noch nicht so wirklich entfalten konnte. Jetzt haben wir mit Hannover, haben wir vorne jetzt in Gangkamm gesperrt, die sind eigentlich gut in der Defensive. Ich denke nicht, dass der HSV versuchen wird, Hannover mit der guten Defensive, mit selbst einer guten Defensive irgendwie zu besiegen. Das wäre dann ein sehr abwartendes Spiel. Es straft mich natürlich nicht lügen, wenn es nachher 0-0 ausgeht. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der HSV sich auf die Offensive konzentrieren wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar ein Ludo Reis vielleicht sogar wieder in die Startelf rückt, wenn Ferrari noch nicht ganz fit ist. Und ich glaube auch, dass hinten Oliveira spielen wird. Ich habe lange rum überlegt, aber ich glaube, dadurch, dass Schonlau nicht gespielt hat, ich glaube, er wird auch jetzt nicht spielen, weil das wären ja wieder 2 Wechsel in der Viererkette. Ich glaube auch nicht, dass Dreierkette gespielt wird. Wäre natürlich auch eine Idee, dass du es so kompensierst, aber das wird der HSV nicht machen, das System ändern. Und da jetzt gegen Hertha auch schon noch nicht gespielt hat, wird jetzt schon noch auch nicht spielen, dann wären es wieder 2 Änderungen in der Viererkette. Von daher glaube ich, dass es wir die Viererkette sehen, wie sie jetzt ist, nur an Oliveira hinten links, weil das ist dann nur ein Wechsel und der Rest ist quasi eingespielt dann.
Ich habe mich gar nicht so personell an das Spiel irgendwie herangetastet, sondern eher mit dem Gedanken, wir brauchen gegen Hannover ein frühes Tor. Wenn wir gegen Hannover zu lange 0-0 spielen und Hannover lange in ihrer defensiven Ordnung lassen, wird es von Minute zu Minute schwerer und ich sehe dann das Risiko, dass wir dann doch so ein blödes Tor kassieren und dann wird es brutal schwer, das Ding noch auszugleichen. Mit Königsdörfer auf der 9 sehe ich uns sogar gegen Hannover besser aufgestellt als mit Selke, da wir aus meiner Sicht eher spielerisch in den 1-gegen-1 Situationen zum Erfolg kommen werden als über Flanken gegen Halstenberg, Neumann und Tomiak in der Mitte. Also die können sich eher einen Davy Selke im Kopfballspiel zurechtlegen, aber mit Sahiti, Königsdörfer und Dompe hast du da 3 1-gegen-1 Spieler und ich glaube, das ist ein besseres Mittel, um diese Kette von Hannover, die auch gerne mal zu einer Fünferkette wird, in Bewegung zu bekommen. Da denke ich genau wie du, Lasse, auch an Reis oder Ferrei, Spieler, die aus dem Mittelfeld heraus im Tempodribbling reinstoßen in das letzte Drittel. Wir müssen im Spielaufbau schnell sein, um hinter diese Fünferkette zu kommen, die Hannover gerne in der Defensivbewegung aufbaut. Und für mich wird es da eben dann auch auf Königsdörfer ankommen, der vielleicht Halstenberg aus dem Zentrum locken muss, damit Hannovers Abwehr in eine Disbalance kommt und dieser Anker Halstenberg in der Mitte vielleicht da ein bisschen rausgezogen wird und da ein bisschen Instabilität reinkommt. Also das wäre für mich auch so ein Ansatz zu sagen, lass uns versuchen, schnell und direkt zu spielen und 1-gegen-1-Situationen über 3 dribbelstarke Angreifer zu kreieren und dann mal zu schauen, ob ein Sahiti, ein Dompe und Königsdörfer nicht regelmäßig in Abschlussposition kommen, um das Spiel vielleicht etwas anders aufzuziehen. Es wäre auch für Hannover sicherlich eine andere Aufgabe. Und jetzt müssen wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen, was machen wir jetzt mit der Verletzungsmiserie beim HSV? Jatta, Davy Selke, vielleicht doch nicht so lang, Glatzel erst wieder im März. Bürger, braucht der HSV noch einen neuen Spieler jetzt im Winter oder reicht das Material, was man im Kader hat, der ja nun zumindest von der Anzahl der Spieler her nun sehr breit aufgestellt ist und man sogar überlegt, Moritz Heyer mit einer Vertragsauflösung dann auch nicht mehr im Kader zu haben?
Ich finde es verdammt schwierig, weil wir in einer Situation sind, wo wir Stand jetzt haben wir nur einen gelernten Stürmer in Königsdörfer und Otto Stange können wir dazu zählen, dann haben wir 2. Aber wir haben einen Stürmer mit Erfahrung aus der Zweitliga, der regelmäßig Zweitliga gespielt hat. Glatzel kommt zurück, Selke kommt zurück. Du musst auch Spieler finden, die dann akzeptieren, dass die vielleicht nicht Spieler Nummer 1 sind für die Position, wenn es eine kurzfristige Leihe wird. Und dennoch haben wir heute den 27. Januar. Es kann auch schwierig werden. Und dann sehe ich eher die weitere Perspektive und zu sagen, bitte keine Panikeinkäufe, einfach weil man die Möglichkeit hat und vielleicht hofft, dass das irgendwie was auch freisetzt. Wir haben offensiv gute Spieler. Wir haben noch, insgesamt ist das mein Eindruck für die ganze Saison, dass diese Mannschaft sich noch nicht rausgespielt hat. Dass es war, bei allen Saisonspielen habe ich mit dem Gefühl gesessen, es ist noch Luft nach oben. Deswegen sehe ich aus meiner Sicht keinen Grund für jetzt einen Panikeinkauf in letzter Sekunde, nur weil wir einen gelernten Stürmer zur Verfügung haben.
In einer perfekten Welt würde der HSV für mich persönlich noch 2 Spieler holen. Ich kolportiere ja schon lange einen schnellen Innenverteidiger. Das wäre dann für mich ein Spieler, der Innenverteidiger spielen könnte und durch seine Schnelligkeit vielleicht auch Linksverteidiger spielen könnte. Dann hätte man diese beiden Positionen beide abgedeckt. Ist natürlich schwierig zu bekommen, so ein Spieler. Genauso in der Offensive. Da glaube ich auch, man wird keinen, das hat man ja jetzt auch heute irgendwie so aus den Medien entnommen, keinen wirklichen Mittelstürmer holen, weil das ergibt auch keinen Sinn. Selke ist jetzt irgendwie in 1-2 Wochen, maximal 3 Wochen wahrscheinlich wieder fit. Und dann kommt noch Glatzel zurück und dann hat man plötzlich 3 Leute vorne drin und dann noch Stange. Also von daher, vorne würde, glaube ich, ein Spieler eher Sinn ergeben, der auf dem rechten Flügel spielen kann als Jatta-Ersatz und vorne auch in der Spitze notfalls, so als zweite Spitze oder wenn mal wieder alle Stürmer ausfallen, außer Ramsey. Also da sucht man, glaube ich, eher so einen Allrounder quasi, einen offensiven Allrounder.
Also als es in die Gerüchte hochkam, der HSV könnte noch was am Transfermarkt machen, habe ich mich gefragt, warum. Wenn Selke jetzt wirklich gegen Hannover fehlt, spielen wir danach gegen Münster und Regensburg. Und bei allem Respekt, wenn unser Kader nicht in der Lage ist, mit Königsdörfer und dahinter mit Otto Stange, dem wir viel Talent attestieren, als Backup gegen die beiden Mannschaften zu gewinnen und dann ist Selke wieder da und dann kommt Glatzel, warum jetzt im Winter etwas riskieren und wieder einen Spieler verpflichten, wo du eigentlich wieder nur mit einer Leihe arbeiten kannst, weil du nicht weißt, in welcher Liga du nächste Saison spielst? Das Risiko eines Wintertransfers hat sich bis jetzt so selten ausgezahlt, macht es einfach nicht. Wie groß ist das Risiko wirklich, dass Davy Selke länger als 3 Wochen ausfällt? Darauf kommt es an. Weil wenn Davy Selke wirklich 6 Wochen ausfällt und er kommt erst mit Robert Glatzel im März wieder, dann herrscht sicherlich vielleicht Handlungsbedarf, aber nicht gegen Hannover kurzfristig Christus eh nicht hin. Und ob du auf der rechten Außenbahn, ja, da ist aktuell nur Sahiti, das stimmt. Aber da kannst du auch mit dem Königsdörfer arbeiten, wenn Selke wieder fit ist. Du kannst einen Ferai auch auf diese Position ziehen. Du kannst einen Otto Stange auch über die Außenbahn kommen lassen. Der hat auch Tempo. Baldé ist auch noch da. Der ist jetzt auch verletzt gewesen. Also wir haben ja auch noch junge Spieler. Wenn unser Kader das nicht auffangen kann, oh, ich weiß nicht. Ich tue mich ganz, ganz schwer jetzt aufgrund, also diese Kurzschlussreaktion, weil Davy Selke sich jetzt leider verletzt hat, sofort zu sagen, wir müssen irgendwie agieren. Boah, tue ich, also wenn es ein Spieler ist, wo man sagt, ja, den kriegen wir sonst gar nicht. Und der hätte die Qualität, dann, der würde die Qualität nochmal heben und auch perspektivisch. Aber so eine 6-Monats-Leihe, oh, bitte nicht. Jungs, da wäre ich raus.
Zumal wir auch heute, wie gesagt, den 27.01. haben. Es sind noch bis Assist bis Freitag noch hin und dann, wenn da jetzt, wenn erst jetzt die Gespräche ab heute so richtig im Laufen gegangen sind, dass man einen Spieler haben möchte, tut mir leid, dann ist man aus meiner Sicht zu spät agiert. Und wenn, dann muss man schon einen richtigen Knaller holen, der auch ein Statement ist, dass man jetzt ernst meint. Aber ich finde, das finanzielle Risiko muss man aus meiner Sicht nicht eingehen, zumal man auch, wie du sagst, hast, Nando, es kommen Regensburg und Münster und da muss man 6 Punkte machen können, egal ob Selke fit ist, Knatzel fit ist oder was auch immer.
Also es wird kein Rashford werden für 8 Millionen für 6 Monate.
Oh, den würde ich ja nehmen, den Marcus.
Ich bin auch großer Fan.
Aber gut, lassen wir mal diese Spielereien sein und gucken auf den 20. Spieltag, denn der steht ein wenig unter dem Zeichen der Bananenschale. 17. gegen 2., 13. gegen 3., 4. gegen 14. und auch 6. gegen 15. Wir kennen die Liga mittlerweile, Tabellenplatz ist vollkommen egal. Also habe ich mir für euch 2 wirklich spannende Spiele rausgesucht. Lasse, du bekommst das Duell 13. gegen 3. Das ist am Samstagabend Schalke gegen Magdeburg. Und ich glaube, der Tabellenplatz hier sagt gar nichts aus. Das dürfte ein richtiger Kracher werden.
Ja, ich weiß noch, dass Schalke eine Mannschaft ist, die Magdeburg nicht mag. Die haben in den letzten Jahren öfters mal ganz schlecht ausgesehen gegen Magdeburg. Von daher wird das, glaube ich, interessant.
Und Magdeburg ist zwar 3., aber irgendwie glauben wir alle noch nicht so richtig daran, dass die da oben hingehören. Ne? Also das ist auch so ein Thema, wo ich einfach sage, komm, das ist was für den Mann des Volkes. Da kann er mal in Gelsenkirchen ein bisschen...
Schalke ist auch ein Manocha-Club. Da, das ist doch was für mich.
Das ist doch was für dich. Und für Bürger habe ich ein richtiger Schmankerl. Da habe ich 2 Tabellennachbarn gefunden. Elversberg gegen den KSC. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo 2 Mannschaften ganz bescheiden in die Rückrunde gestartet sind und Gefahr laufen, jetzt auch den Anschluss zu verlieren.
Jo, da kann keiner von den Mannschaften mit ein Unentschieden leben. Da brauchen beide Mannschaften 3 Punkte. Aber es ist kein 6-Punkte-Spiel. Es werden nicht 6 Punkte vergeben. Also eine Mannschaft wird nach dem Spieltag, auch wenn entweder eine oder beide Mannschaften werden, dann plötzlich den Anschluss an die Tabellenspitze verloren haben.
Und für mich, ich habe es mir auch nicht so einfach gemacht, Kaiserslautern gegen Preußen Münster. Es ist der 4. gegen den 14. Aber Münster hat mich überrascht gegen Hannover. Und Kaiserslautern hängt da oben wieder mit dran. Und das ist auch so eine Mannschaft wie bei Magdeburg. Lasse, ich vertraue denen da noch nicht. Ich will mir das nochmal genau anschauen, auch weil wir danach nochmal Münster auch vor der Brust haben. Von daher, ich glaube, das sind 3 Spiele, die auch perspektivisch für uns ganz interessant anzuschauen sind und auch die Tabellenkonstellation könnte sich dann nochmal verändern. Und erstmal zusammenfassend, 3 Siege in Folge für Merlin Polzin, der HSV ist weiter Tabellenführer. Und die Aufgabe gegen Hannover ist schwer, aber ein weiterer Sieg unseres HSV könnte eine erste Lücke auf einige Verfolger reißen. Darauf hoffen wir natürlich und dann eine spannende Analyse am kommenden Montag. Über das Spiel gegen des großen HSV, gegen den kleinen HSV, haben wir nochmal eine kleine Spitze raus. Also, bis nächste Woche, bleibt gesund und nur der HSV. HSV.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.